Hast du Superheldengeräusche gemacht?
Was? Das meinst du, was?
Ja.
Nee, ich kann manchmal einfach mal mein Maul nicht halten, was soll ich sagen? Wow, I'm pretty sure you shouldn't have a weapon at work. Son, literally everything is a weapon. That folder in my hands is far deadlier than this bow is in yours. Okay, that's probably true. Der Parks and Recreation Rewatch Podcast mit Tobi und Phil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge neulich im Grünflächenamt, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die Serie Parks and Recreation geht. Ich bin euer geneigter Host Phil und meinen geneigten Co-Host Tobi habe ich auch wieder. Ja, ich würde mal sagen, vom Saufen zurückgenommen heute.
Das klingt ja fürchterlich.
Intoxicated Tobi, ja, das ist mein Lieblings-Tobi.
Vom Fressen und vom Saufen.
Sehr gut. Tobi, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast sicher ans Mikrofon gefunden.
Ja, ich wurde geführt von meiner Frau. Alles gut.
Das werde ich auch und dafür muss ich nicht getrunken haben. Badam Tiss.
Tja. Das wäre dann so eher der Peitschen.
Okay, so toll jetzt auch wieder nicht. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Tobi, ist eine Woche her. Was ist passiert bei dir in der Zwischenzeit? Irgendwelche wichtigen Informationen, nicht die du mit Gott und der Welt teilen musst?
Nicht wirklich, ich fand es nur anstrengend, da ich ja Montag frei hatte und dann so die ganze Woche durchgehen musste bis Samstag, heute frei habe und wieder die ganze Woche durchgehe, weil ich wieder Freitag und Samstag frei habe. Mhm. Ja, das ist anstrengend. So ja, bin ich nicht gewöhnt.
Das glaube ich. Gerade weil der Mai hat auch immer noch dieses fiese Momentum mit sich trägt, ne, dass so viele Brückentage da drin sind, dass eine ganz normale 5-Tage-Arbeitswoche sich schon unendlich lang anfühlt.
Nee, ich bin es ja so oder so nicht gewöhnt, 5 Tage am Stück arbeiten zu gehen. Das ist ja immer mein Problem. Ne? Ich habe ja immer so schön irgendwann dann mittendrin einen freien Tag. Dass hier von Montag bis Freitag durchgehen, ist meins.
Naja.
Ich armer.
Wir haben alle aber unser Kreuz dir? Zu tragen. Ja.
Das ist richtig. Aber jeder nur eins.
Ja, jeder nur eins. Genau. Ja, bei mir ist auch unveränderte Situation. Ja, immer noch dieses sehr angenehme Riesenprojekt noch am Hasseln, wie man so schön sagt, neudeutsch. Da wird sich jetzt auch erstmal nichts dran ändern. Ich spekuliere hier einfach auf so eine urmenschliche Verhaltensweise und zwar den Aufbau von Toleranz. Quasi je länger so eine Situation anhält, umso normaler fühlt sie sich irgendwann an. Davon ausgehend, dass ich daran nicht irgendwann mental zerbrechen werde, gehe ich mal davon aus, dass die Toleranz sich so langsam dafür auch aufbaut.
Ja.
Genau. Okay, aber ich sag mal, solche Situationen sind immer einfacher zu verschmerzen, wenn man genügend Coping-Mechanismen für sich bereithält. Und der eine Coping-Mechanismus ist ja unser beider, ich würde mal so weit gehen sagen, Lieblingsserie. Wenn ich jetzt einfach mal so ganz, ganz dreist ganz, für ganz, uns beide sprechen darf. Und zwar eine neue Folge Parks Recreation steht heute auf der Agenda. Und zwar mittlerweile schon die 5. Episode der 6. Staffel, unsere 90. Aufnahme, die den Titel trägt Der Twitter-Skandal oder auch Gin It Up. Ich habe selten oder ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal 2 Folgen Titel hatten, die so auseinander gingen.
Weit auseinander waren.
Ich kann nicht mal sagen, was Gin It Up überhaupt bedeuten soll in dem Zusammenhang. Weil es auch nicht wirklich, auch in der englischen Tonspur nicht wirklich Teil der Episode ist oder des Inhalts ist. Der Twitter-Skandal ist natürlich etwas plakativ, aber zumindest weiß man dann, worum es geht. Gut.
Um was geht, ja.
Ausgestrahlt am 17. Oktober 2013 in Amerika und am 2. März 2018 in Deutschland. Regie ist von Joma Taccone, den hatten wir schon mal. Das ist ja 50% von The Lonely Island. Das ist ja so dieses Comedy-Pop-Duo, das er gemeinsam mit Andy Samberg bildet. Ich möchte nur auf das grandiose Jizz in My Pants verweisen. Und das Script kommt von Matt Murray, den hatten wir auch schon mal. Er ist jetzt nicht besonders häufig dabei, aber hier und da hat er auch schon mal eine Folge beigesteuert. Gastdarstellende Personen. Wir haben einmal Tatjana Maslany als Nadja Stetsky. Tatjana Maslany kennt man gegebenenfalls aus der Serie Orphan Black. Ich glaube, das ist so das Bekannteste, oder wo sie überhaupt erstmal so auf die Bildfläche mitgekommen ist. Dann auch aus einer Nebenrolle in Perry Mason. Das habe ich gesehen, das war ganz gut. Aber ich glaube, so dem jüngeren Publikum sollte sie bekannt sein als Jennifer Walters, a.k.a. She-Hulk aus der Disney-Plus-Serie von vor, ich glaube, 3 Jahren. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder her. Ja.
Habe ich noch nie gesehen, ne? Bin ich ehrlich.
Ja, also ich glaube, daran scheiden sich die Geister. Mir hat es nicht gefallen, aber jetzt nicht aus diesen, ich sag mal, aus diesen verletztes Ego-Männlichkeitsperspektive, sondern halt einfach nur, es war nicht das, was ich erwartet habe. Ja, das war so Deadpool-esk und das hat mir nicht so gefallen, sagen wir es mal so. Dann noch Rodney Toe als Typhoon oder auch Norman. Der spielt in der Regel Nebenrollen wie in Serien wie Rosewood, Barry und Good Girls. Good Girls, hier auch kleiner Fun-Fact, ist eine, ich glaube, es müsste eine Netflix-Serie sein. Das sind so 3 Frauen, die so in so einem amerikanischen Vorstadtleben gefangen sind und dann halt irgendwie anfangen, krumme Dinger zu drehen, um irgendwie für einen Kick oder so. Und eine der Hauptdarstellerinnen aus dieser Serie ist Retta, die wir ja natürlich auch als Donna Meagle in Parks and Recreation kennen. Ja, also da schließt sich der Kreis. Ich glaube, auch Barry hatten wir ja schon häufig erwähnt, was Nebenrollen angeht. Rosewood habe ich, glaube ich, in der letzten Woche sogar erwähnt. Also, ich finde das immer cool, dass Hollywood scheinbar manchmal kleiner ist, als man meinen könnte. Ja.
Naja, ich sag mal so, wenn du mit bestimmten Leuten halt auch gut zusammenarbeiten kannst, ne, versuchst du natürlich, die auch bei Projekten, wo du mitmachst, vielleicht unterzubringen als Nebendarsteller, weißt du?
Total, ne? Also die Casting-Direktoren und Direktorinnen, wer auch immer quasi an so einem kreativen Prozess beteiligt ist, die haben natürlich dann wahrscheinlich schon so mit so vielen Leuten zusammengearbeitet und dann wird eine Rolle beschrieben oder da wird noch irgendwas gesucht und dann haben sie natürlich schon mal so ein Bild vor Augen, ja. Beziehungsweise können da schon aus Erfahrungswerten schöpfen.
Ja, und dann kannst du ja halt auch sagen, wenn du halt schon der Hauptdarsteller Charaktere hast, die dann sagen, hey, mit denen habe ich schon mal zusammengearbeitet, lief super, toll, alles, hey, nimm den, laden mal ein, so in der Richtung. Ne?
Total, ja. Genau, das sind die GastdarstellerInnen. Jetzt haben wir noch wiederkehrende Charaktere und da sind mir in dieser Woche eigentlich nur 2 aufgefallen. Ich glaube, dir wird die Folge wieder besonders gut gefallen haben. So diesen kleinen extra Kick wird es in dieser Episode für dich gegeben haben. Denn wir haben mal wieder Bill Dexter dabei, den sehen wir zuletzt häufiger, ne? Also dafür, dass wir ihn jetzt 2 Staffeln lang vorher fast gar nicht gesehen haben, ist er jetzt wieder häufiger mit dabei und vor allen Dingen natürlich wieder Jeremy Jam, der ja auch schon lange nichts von sich hat hören lassen, ja, jedenfalls nicht so umfangreich wie jetzt in der Folge.
Aber dafür ist mir dann in der Konstellation, wo die beiden dann jetzt auftauchen, doch mal was aufgefallen, was ein bisschen fehlt. Aber machen wir es mal weiter.
Dann werden wir doch mal gucken, was da deine scharfe Beobachtung ist. Gut, gehen wir rein in die Synopsis und starten mit exzessiven Flatulenzen. Denn das Komitee zur Abwahl von Leslie ist in ihrer Kampagne nun den nächsten Schritt gegangen und fährt eine aggressive Wahlkampfstrategie mit 4 negativer Werbung gegen Leslie. Auch wenn diese in den Umfragen zuletzt aufholen konnte, weigert sie sich, dieses Niveau anzunehmen. Stattdessen will sie die Wahlkampfschilder lieber mit einer positiven Message aufhellen. Das ist ja nochmal so eine Erwähnung. Ich glaube, das hatten wir in der 4. Staffel, ne, im Wahlkampf, in der Wahlkampfstaffel. ist das ja gewesen, wo sie auch diesen Wahlwerbespot da machen sollte. Du erinnerst dich, ne? Bobby Newport, ja, never had a real job in his life. Und da kam ja auch diese Diskussion mit Ben schon auf, ne? Dass sie keine negative Werbung machen möchte. Es ist eigentlich schön, dass man hier so eine ähnliche Szene, glaube ich, auch in gleicher Konstellation nochmal hat. Und so eine schöne Reminiszenz, ne, an die vierte Staffel.
Naja, aber man muss auch sagen, sie erwähnt ja vor den anderen, dass sie gar nicht das Geld hat, um das zu machen. Mhm. Ne? Also ich habe gar nicht das Geld, um so viel Gegenstimmung zu machen. Das heißt, vielleicht hat sie sich auch einfach nur die günstigste Form ausgesucht.
Das ja, aber ich weiß nicht, wie es in der deutschen Tonspur synchronisiert wurde. Im Englischen zitiert sie sich selbst. Ja, also sie, in dem Gespräch mit Ben sagt sie auch, I won't go negative. Und das ist exakt das, was sie auch in der vierten Staffel schon gesagt hat. Also es ist nicht nur ein pragmatischer Grund, sondern es ist auch ihre innerste Überzeugung, würde ich jetzt mal sagen.
Na gut, das gehe ich mit.
Ja. Ja, die Puppe habe ich mir noch notiert, deswegen auch exzessive Flatulenzen. da scheint sich so ein gewisser Humor auszubilden.
Aber das fand ich so irgendwie sinnlos. Also eine Puppe an Kinder zu verteilen mit, sagt euren Eltern, dass sie mich nicht mehr wählen sollten.
Genau. Kennt deine Zielgruppe, ne?
Ja.
Aber.
Naja.
Mein Favorit hier war noch die Aufkleber. Ja, also also Leslie bestellt ja quasi Aufkleber mit Fragezeichen und Don't. Und wie sie dann vorhat, diese Wahlkampfschilder anzupassen, das fand ich schon cool. Wie sie erst dann quasi Recall Leslie Nope und dann wollte sie ja unten drunter dahinter Fragezeichen setzen und darunter noch das Don't, den Don't-Aufkleber. Ja, und dann nur kommt und sagt, macht's nicht mehr Sinn, den Don't-Aufkleber einfach oben drauf zu kleben, dann kannst du dir das Fragezeichen sparen. Und dann April auch gleich mit der Idee um die Ecke kommt. Also, ich nehme die Aufkleber und klebe sie auf Stoppzeichen überall in der Stadt. Ja.
Und lässt sie dann doch so hinterher schreiten, nein.
Ja.
Aber gut, finde ich, das erinnerte mich dann an die Szene bei den Simpsons-Filmen, wo die da an diesen Stoppschild halten, wo Homer in dem Wagen gefangen ist. Oder seine Kinder und seine Frau sind in den Panzerwagen gefangen und er hat auch dann mit so einer Abrissbirne dann zwischen Stein und hin und her schwingt. Jedenfalls, da sitzen die auch, die Fahrer in dem Auto und da steht ein nicht Stopp, sondern ein, ich glaube, S-O-P nur, da fehlt das T. Mhm. Und der Fahrer dann nur sagt, wir können nicht an jeden Sub, Lob oder Top anhalten. Das geht nicht. Wir fahren jetzt einfach durch, wo ich mir denke, ja, okay.
Ja, sehr gut.
Das hat mich so schön dran erinnert. Das kann ich mir vorstellen, wenn da Stopp steht, Fragezeichen. Muss ich?
Ja, das stimmt, ja. Ich sag's mal so, hier nach dieser ersten Szene kommt ja das Intro und in gewisser Weise wird ja auch direkt aufgeklärt, was April mit den Aufklebern gemacht hat. Ich meine, sie hat sich auf einen Kompromiss eingelassen. Denn wir sind jetzt bei Cringe mit Thomas Haverford. Die Ärztin Nadja Stetsky möchte im Namen der Organisation Ärzte ohne Grenzen ein mobiles Impfzentrum in einen der Parks in Pawnee eröffnen und möchte sich im Parks Department dafür die nötigen Papiere geben lassen bzw. den Antrag dafür stellen. Gerät dabei jedoch leider an April und noch schlimmer an Tom.
Ja, also ich fand ja schon mal die Frage gut, oder besser gesagt die Aussage von April, wir werden die Parks nur noch freigeben für Hexenzirkel oder für Wasserrutschen-Wettkämpfe.
Genau, Wasserrutschen. Ja.
Und sie dann sagt, gut, ich wollte mir nicht einen Wasserrutschen-Wettkampf machen.
Ja.
Echt?
Ja.
Nein, wie sollte der aussehen? Hm. Ich finde das jetzt nicht so schwierig.
Wie kann man da gegeneinander antreten? Man rutscht die Rutsche runter, ja, okay.
Naja, wer schneller unten ist, oder?
Also, oder wie, ne? Also wie komme ich aus der Rutsche, raus?
Das ist dann eher glaube ich, so dieses Kunstrutschen, weißt du?
Und vielleicht gibt es dann noch so einen Bonus, weißt du, wenn wie so einen flachen Stein, den du so übers Wasser wirfst und der dann so aufschnippt.
Wir haben langsam eine Idee, ne? Wird Olympia 2040?
Ja, okay. dass du quasi irgendwie dich so aus der Rutsche rausrutschen lassen musst, dass du noch so 2-3 Mal auf dem Wasser aufditscht. Ja, ja, sehr gut.
Ja. Das ist gut. Aufditscht und stehen.
Da bist du ein spritzerlos ins Wasser eintauchst. So machen wir das.
Das ist auch gut. Oder mit Figur, weißt du? Mhm. So doppelten Rücksberger oder Schraube.
Ich komme als der Denker raus, das ahne ich jetzt schon. Okay.
Ja. Wir werden das mal weiter verfolgen. Und falls ihr es 2040 seht bei den Olympischen Spielen, es dankt uns später.
Okay, gut. Shots fired.
Ich fand es auch gut, wie Tom dann automatisch angefangen hat, Englisch zu sprechen. Also mit englischem Akzent.
Wie klang denn das im Deutschen überhaupt? Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Witz, der sich wahrscheinlich sehr schwer übersetzen lässt, oder?
Also er hat dann einfach immer englische Wörter benutzt. Sie ist very psycho, hat er dann mal zu April gesagt. Ne? Oder this way, my dear. Ja, okay. War ein bisschen schwierig. Aber ja. Das Problem ist, das ist ja auch gänzlich immer, wenn du so, also englischer Akzent soll ja immer intelligent und hochtrabend.
Ja, ja.
Im Amerikanischen. Im Deutschen gibt es das ja nicht. Ne? Also ja. Da würde keiner einen Akzent benutzen, sondern wir würden Hochdeutsch sprechen.
Das
würde keiner mitkriegen.
Das finde ich auch das Schlimme an diesem Klischee. Damit möchte ich jetzt auch mal aufräumen, dass so in den Medien der englische oder der britische Akzent immer so diese Gentleman-Bubble, ja, dann irgendwie immer widerspiegelt. Ja, ja. Ne? Immer feins gehobene Wortwahl, ja, und eben diese klassische Betonung. Aber dabei muss man wirklich sagen, wenn du mal wirklich einen richtigen Briten hast labern hören, und da gibt es ja auch unzählige Akzente. Ja, ob das jetzt Cockney ist, ob das jetzt Liverpudlian ist, ja, ob das jetzt aus den nördlichen Regionen kommt, da reden wir noch nicht mal von Schottisch oder Irisch, ja, oder Walisisch. Aber das klingt nicht ansatzweise so vornehm, wie es immer in den Medien dargestellt wird. Ja.
Kennst du die Szene aus Hot Fuzz?
Ja, der alte Mann die ganze Zeit so brabbelt und keiner versteht irgendwas. Ne?
Ja, ja, und das von den anderen übersetzt wird, der das dann den anderen sagt und der sagt es dann richtig.
Ja.
Er sagt, er hat ganz viele. Ah, okay.
Es wird immer so dieses adlige Englisch oder dieses adlige Englisch wird dann in den Medien immer dann wiedergegeben. Aber dieses richtige britische Englisch, das versteht kaum einer. Ja.
Das will man noch nicht verstehen.
Ja. Die Frage, die ich mir stelle, die ich mir zu dem Zeitpunkt gestellt habe, die gegebenenfalls später auch beantwortet ist oder wird, ist: Seit wann sind Ärzte ohne Grenzen eigentlich nicht in Krisengebieten aktiv?
Naja, ich glaube, sie gibt ja die Erklärung, warum Pony Ärzte ohne Grenzen braucht.
Ja, genau. Ne? Also ich denke, es wird später so ein bisschen erklärt. Aber da können wir dann ja noch mit drauf zurückkommen. An der Stelle dachte ich mir nur so, hä? Was ist hier los?
Nein, ich dachte mir schon, da kommt so eine Erklärung, wo du dir dann ganz genau weißt, okay. Ja. Ne? Also ich hätte jetzt sowas erwartet wie, Pony hat alle Krankenhäuser durch Bunchburger ersetzt.
Ja.
Hätte ja sein können.
Es ist nicht viel mehr, aber auch nicht viel weniger absurd, oder? Was das dann wirklich ist.
Ja.
Aber gut, alles zu seiner Zeit. Ich möchte an der Stelle nur schon mal zu Protokoll geben, dass mir nicht gefällt, wohin dieser Handlungsstrang führt. Weil ich habe wieder so ganz, ganz schlimme alter Tom-Vibes. Also wieder gefühlt alle Entwicklungen und alle Charakterfortschritte, die er erzielt hat, alle wieder verloren, alle wieder zunichte gemacht. Und jetzt geht es wieder darum, dass er nur irgendwie schnell bei jemandem landen möchte. Finde ich ein bisschen,
nicht das
bisschen zu einfach konstruiert, sagen wir es mal so.
Hatte ich nicht das Gefühl.
Okay.
Also ja, er ist in alte Verhaltensweisen zurückgefallen, aber er hat sich auch selber reflektiert, finde ich. Aber okay. Was ich nur witzig fand, eigentlich siehst du jetzt das erste Mal, was Toms Job ist, ne?
Na, jetzt sehen wir es das erste Mal wirklich, ja.
Naja, er ist das erste Mal dafür zuständig, einen Park zu buchen. Mhm. Ne? Beispielsweise bei diesen komischen, die da auf das Ende der Welt gewartet haben und den Park gebucht haben. Ne? Das hat er nicht gemacht, das hat Leslie gemacht.
Das stimmt.
Jetzt hatten wir aber letzte Folge, haben sie ja darüber geredet, wer welchen Job hat. Mhm. Und jetzt haben sie es gleich mal eingebaut. Ah, guck mal, wir haben einen Job für den gefunden. Da können wir gleich mal zeigen, dass der das auch tut. Wobei die aber in der letzten Folge gezeigt haben, dass sein Job ja eigentlich ein Computerprogramm macht.
Jetzt nicht mehr. Ne? Also er macht es jetzt mit Hilfe. Genau, er macht es jetzt mit Hilfe eines Computerprogramms, aber es wird sehr wahrscheinlich hauptsächlich manuell bedient. Aber für unsere lieben Zuhörenden möchte ich nur ganz kurz das Schlagwort schon mal erwähnen.
Bürokratische Inkompetenz.
Dann kommen wir jetzt zur Frage, wo ist der Anwalt, von dem du sprichst? Denn Ben bittet Ron als Zeuge für sein und Leslies Testament zu dienen. Ron kann nicht verstehen, dass dafür so viel Dokumentation und vor allem ein Anwalt notwendig ist und verweist auf sein sehr pragmatisch gehaltenes Testament, das lediglich regelt, dass all seine Besitztümer an den Mann übergehen, der ihn töten wird. Selbst wenn das sein Wunsch ist, erklärt Ben ihm, dass die fehlende notarielle Beglaubigung das Testament ungültig macht und im Zweifel alles an den Staat übergehen könnte. Ben drängt ihn, an seine Familie zu denken und ein richtiges Testament aufzusetzen.
Ich sehe es gerade nochmal, also Ron hat auf jeden Fall einen Composite-Bogen in der Hand.
Ich vergaß, ich spreche ja jetzt mit einem Experten.
Tja, also bitte, sieht man doch. Was ich nur interessant fand bei dem Dokument, was Ron dann natürlich Ben überreicht, ne? Also sein Testament, was er mit 8 Jahren gemacht hat?
Mit 8, genau.
Ja. Wo Ben dann meint so, was sind das für komische Zeichen? Ja.
Ja. Wirklich Mega-Joke, oder?
Ja, und dann aber so, der Typ, der mich umbringen wird, wird es wissen.
Genau. Ich finde es ja aber auch cool, wie dieser Joke dann später in der Folge nochmal aufgegriffen wird. Ja? Also das ist wirklich gut gemacht. Ja.
Ich habe versucht rauszufinden, ob irgendwelche von diesen Zeichen irgendwas bedeuten.
Ich weiß mal nicht, ja.
Naja, es gibt Übereinstimmungen mit verschiedensten, also einige Zeichen sind kurdische Zeichen.
Okay.
Ne? Und einiges ist aus satanistischen und manches ist einfach nur Runen und Zaubersprüche Zeichen.
Okay.
Also ich glaube, also da hat einer einfach nur sich, ich denke, da hat einer nur gesagt, oh, guck mal, hier Google Zeichen, seltsame Zeichen und dann, das nehmen wir auch, das sieht gut aus.
Ja.
Ich hatte gehofft, dass es wirklich irgendwas Verstecktes ist.
Nee, ich glaube, der Sinn war, es nicht aufklären zu können. Ne? Also der Sinn war ja wirklich, da so eine Zodiac-Nachricht draus zu basteln.
Ja. Ja, aber das Geile ist ja, ne? Der mich umbringen wird, wird es wissen.
Ja, ja.
Warum?
Wie?
Also, das heißt ja, es gibt Leute, die das wissen und ihn sehr vermutlich töten wollen. Hm? Und das wusste er mit 8.
Ja.
Ja, das ist, also was hat Ron gemacht in seiner Kindheit?
Vielleicht finden wir es ja noch raus, ne?
Vielleicht kannte er den Zodiac-Killer.
Vielleicht, oder anders, vielleicht kennt der Zodiac-Killer ihn.
Ja.
Oder vielleicht ist Ron der Zodiac-Killer. Naja, egal, gut.
Na. Das ist viel zu bürokratisch. Mhm. Ne, der hätte sich gar nicht mit den Bürokraten auseinandergesetzt.
Was haben beide gemeinsam? Sie mögen Rätsel.
Oh, das ist fies. Ja, das ist
gut. Okay, gut. Von Lippen, Auberginen und Feuerwehrmännern. Leslies Mitstadträter haben sich gegen sie verschworen. Dexart und Jem sorgen für eine Verzögerung von allen von Leslies eingereichten Beschlüssen. Als wäre das nicht genug, teilt Chris Leslie mit, dass ein sexuell anzüglicher Tweet vom offiziellen Parks and Rec Twitter-Account versendet wurde. Was sich schnell herausstellt, Donners Verschulden ist. Entgegen Leslies Hoffnung wird aus der Sache aber selbstverständlich sehr schnell ein riesiger Medienskandal.
Also, was ich jetzt dazu kommen wollte, in dieser Sitzung, ne, fehlt mir irgendwie dieser Stadtrat Hauser.
War der nicht mit dabei? Habe ich den nicht gesehen?
Nein. Also ich gucke es mir gerade nochmal an. Es fehlt also der alte Sack ist da, ja. Leslie ist da und die zwei Kerle. Das war's.
Hauser fehlt?
Hauser fehlt?
Tja.
Also entweder wird er nicht gezeigt, dann verstehe ich aber nicht warum. Aber der fehlt.
Tja.
Ach doch, er wird aber nicht wirklich gezeigt.
Also er sitzt irgendwo am Rand.
Ja, der sitzt, wenn Leslie vorne sitzt, ne, rechts neben mir und links sitzen die anderen beiden. Aber das ist komisch, dass sie den dann gar nicht gezeigt haben. Ich meine, war ja recht vernünftig.
Was halt immer eine Möglichkeit sein kann, ist, dass die Szene ein bisschen größer ist oder ein bisschen länger war und dann halt einfach zurechtgeschnitten wurde. Ja, was halt einfach dazu geführt hat, dass er dann aus der Szene praktisch rausgeschnitten wurde.
Ja, aber das also ich finde, das sah jetzt so aus wie, okay, Leslie muss sich mit den dreien rumstreiten.
Und der sagt gar nichts.
Keine Mehrheit zustande.
Ja.
Und der war ja eigentlich, wie gesagt, immer sehr vernünftig und hat wenigstens nicht mitgemacht oder so. Ja. Na gut.
Yep. Ich habe mir den Tweet notiert. Als wird er dann zwischen oder von Chris vorgelesen. Irgendwas nur mit ja, den Feuerwehrmann mit dem Waschbrett braucht, den vernasche ich nachher. Ne? Dann Auberginen-Emoji noch hinterher. Und dann Chris dann nur sagt, ich glaube, ich verstehe die Sprache der jungen Menschen nicht, aber ich bin etwas irritiert. Und um ehrlich zu sein, erregt.
Und erregt, ja. Und dass sie sich nur umdreht.
Ja. Großartig. Wo ist eigentlich N? Habe ich mir ja die Frage gestellt. Das ist mir erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen, dass sie in der Folge gar nicht dabei ist.
Ja, naja, gut, was sollte sie jetzt großartig zu tun haben?
Ne? Ja. Okay, aber wenn du mich fragst, kann man sich die Frage des Vollwegeren stellen. Ja.
Das ist richtig.
Mhm.
Aber wir hören auch nichts von Andy, ne? Also so oder so nicht. Ja. Nicht mal so ein.
Das hatte ich auch anders in Erinnerung, muss ich gestehen. Also, dass er so gar nicht in den ersten Folgen nach dem Staffelauftakt zu sehen war, das hatte ich so nicht in Erinnerung. Das war auch überraschend, also ja.
Ich hatte ja wenigstens gedacht, dass die immer dann mal sowas reinbringen wie ich habe gestern mit Andy telefoniert und er hat das und das gesagt. Oder,
ja, er wird ja nicht mal erwähnt.
Ich soll dir von Andy ausrichten, das und das.
Ja. Tja.
Aber es wird so getan, als wenn es den gar nicht mehr gibt.
Ja.
Ne? Ja, also es wird ja auch nicht mal nachgefragt, so, ja. Hey, wie kommst du damit klar, dass er jetzt da drüben ist? Ne? Nicht mehr sowas.
Tja, wer weiß, wie lange das noch anhält. Ja. Ich weiß es wirklich gerade nicht.
Aber ich fand auch den Übergang gut, ne? Wo Leslie dann meint, mein Gott, pass einfach drauf auf, es kann ja nichts passieren. Da-da-dam.
Ja, genau. News, Breaking News. Ja. Auch Pearl Tapley
wieder zu sehen, Namen war auch so schön. Lange, ne? Bei.
Genau, bis uns ein besserer einfällt.
Ja.
Das war schön. Pearl Tapley haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne?
Ja. Aber ich finde es auch gut, dass alle immer irgendwelche Sachen haben mit Recall Nope. Ne? Mhm. Becher, Tassen, Sweatshirts und dann immer diesen Aufkleber drauf geklebt haben. Mhm. Don't Recall. Genau.
Ja. Da war man sehr, 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 sehr detailverliebt, ne? Was das anbringt, diese Aufkleber angeht.
Ja.
Mir hat die Pressekonferenz von Jeremy Jem gut gefallen an der Stelle.
Ja.
Wie er noch schwört, all das vollkommen zu übertreiben. We're blowing this
wir
way out of proportion.
Unnötig aufblasen.
Genau. Und vor allen Dingen, wie können Sie es wagen, unsere Feuerwehrmänner quasi zu missbrauchen oder zu diffamieren? Das sind Helden unserer Nation. 9/11.
Ja.
Oh Mann.
Und später hat er ja dann auch noch irgendwas verglichen. Ne? Das ist fast so schlimm wie das und das, wo ich mir dachte, nein.
Ja, er findet ja auch dann später Wörter, ne, in der Anhörung. So, das ist schon gut, ja. Ja. Okay. Kommen wir zum englischen Patienten zurück. Denn Tom wundert sich vollkommen zurecht, was Ärzte ohne Grenzen in Porni zu suchen haben. Da ist es. Laut Nadja ist Porni eine merkwürdige Petrischale an seltenen Krankheiten. Selbst das West-Nil-Virus kommt hier häufiger vor als im westlichen Nilgebiet. Tom, noch immer im britischen Akzent gefangen, bittet April um Hilfe, bei Nadja landen zu können.
Aber ich fand es gut, wie er darauf reagiert hat, wo sie gesagt hat, dass es mehr Westnil-Fieber hier gibt als im ganzen Westnil-Delta. Und er so, haha, wir haben wieder gewonnen, Westnil. Ja. Was haben sie denn noch gewonnen
genau. gegen Westnil?
Ja. Cricket?
Ja, genau, Cricket, okay. Ja. Man muss ja als Engländer auch irgendwo relatable bleiben, ja.
Ja. Naja.
Ich habe hierzu nicht viel mehr. Ich mag nur Tatjana Maslany in ihrer Rolle. Also ich finde, sie hat ein gutes Comedy-Timing. Auch so dieser Kontrast zwischen Weirdo, an der Stelle Tom und April, und sie halt als sehr straightforward Person. Ja, das hat mir gut gefallen. Und halt auch wirklich so dieses Verrückte dann zu kontern. Ja, eben dieses Westnil-Virus, wir haben wieder gewonnen. Ja, das hat gut funktioniert. Also das war sozusagen für mich noch das Positive an dem Arc.
Ja, ja. Na, wie gesagt, ich fand es so nicht schlecht. Tom hat halt da gleich reflektiert, ja gut, das ist vollkommen der Blödsinn, was er gerade macht. Mhm. Ne? Und er braucht unbedingt Hilfe, weil er einfach nicht weiß, weil sie über seine Liga spielt. Also deswegen, also ich fand das gar nicht, dass er alles vergessen hat, was vorher war. Ne? Es war halt nur so, boah.
Ja. Die hat halt. Das mag bisher ja noch zutreffend sein, aber ich finde, so wie sich das in der Folge noch zuspitzt, gut. Alles zu seiner Zeit. Kommen wir doch erstmal zum Buchhalter versus Anwalt. Denn Ben hat ein Treffen mit Trevor, dem Anwalt, der auch schon Mr. Saperstein vertreten hat, arrangiert, um für Ron ein valides Testament aufzusetzen. Ein etwas arroganter Ben denkt, mit dem Anwalt auf einer Flughöhe zu fliegen, wird aber sehr schnell in seine Schranken gewiesen. Auch Ron ist nicht sonderlich hilfreich, denn bei der Aufstellung seiner Vermögenswerte verweigert er jegliche Mitarbeit.
Also da muss ich mal ehrlich sagen, ne? Es ist anscheinend der einzige Anwalt, den es da gibt.
Offensichtlich, ja.
Und ich fand es gut, wo er dann sagt, hier, sagen Sie mir wenigstens, was Sie an Vermögenswerten haben. Ich werde Ihnen nicht sagen, was ich habe, wo es versteckt ist, wo es vergraben ist oder in welche Dinge oder Schmuckstücke es gegossen oder nicht gegossen ist.
Genau, ja.
Okay.
Weirdly specific an der Stelle, aber ja. Ich finde das schön, dass das auch so ein Running Gag ist, ne? Dass so Rons Vermögenswerte immer sehr merkwürdig beschrieben, aber nie quantifiziert werden. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Running Gag. Sie sind
ja ganz versteckt.
Genau, es ist wirklich gut gemacht, ja.
Und er hat ja auch Fake-Verstecke, wo dann nur Katzengold ist.
Genau, richtig.
Ich sag jedoch nicht die echten Verstecke.
Ich liebe es immer wieder, wenn Ben so einen Anflug von Arroganz hat. Ne? Also ich bin der Coole, also unter den Nerds bin ich der coole Nerd und dann im Endeffekt immer richtig tief fällt. Ja, also so seine Witze mit, da würde mich interessieren, wie sie es auf Deutsch gelöst haben, weil eben vieles mit Testament in Will übersetzt halt einfach nur im Englischen funktioniert. Aber es gab halt einfach wirklich so viele Witze mit Will. Ne? Where there's a will, there's a way. Und so weiter und so fort.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Hm. Ach stimmt, ja, ein Wille kann man ja auch im Endeffekt im Deutschen übersetzen. Ne? Ja. Beziehungsweise kann man ja genauso nutzen. Ja.
Das war eigentlich recht gut gemacht. Ja.
Aber dann fand ich es halt geil, wie dann der Anwalt dann wirklich irgendwann am Anfang nur noch mit so einem verächtlichen Blick reagiert und dann am Ende nur sagt, ein letztes Mal, halten Sie diese Buchhalterscheiße an der Tür zurück, sonst kriegt man hier ein Problem. Das ist wirklich gut gemacht.
Wenn das Ihr Wille ist, oh, sorry, das war aus Versehen.
Ja, genau. Unintentional. Ja,
dazu habe ich nichts weiter.
Ich auch nicht. Jetzt beginnt der Zirkus. Jeremy Jam hat eine Anhörung einberufen, in der aufgeklärt werden soll, wie es zum skandalösen Tweet gekommen ist. Vollmundig erklärt er, die Anhörung in einen Medienrummel verkommen zu lassen. Leslie gibt wahrheitsgemäß die Ereignisse wieder, doch Jam bohrt weiter und weiter, wohl wissend, dass er tatsächlich noch einen weiteren Tiefschlag landen wird. Das war das, was du vorhin meintest, ne? Wo er dann in der Sitzung noch dann quasi die Sitzung eröffnet hat und sagte, ich habe jegliche Intention, das zu einem Medienzirkus verkommen zu lassen.
Ja, er hat es ja schon bei der Pressedarbietung gesagt, darauf können Sie sich verlassen, wir werden das unverhältnismäßig aufpauschen. Ne? Unverhältnismäßig. Und dann hier drinnen, ja, wir wollen das klären und wissen. Und wir wollen natürlich auch, dass das ein riesen Medienrummel wird. Mhm. Und der sagt, okay, gut, stell das fest. Und geil finde ich auch, wo Lesti dann erklärt, was passiert ist. Ne? Jemand hat das bla bla bla. Und er dann so, ja, ihr Unwillen, uns die Wahrheit zu sagen, lässt viel darauf blicken, wie sie führen, bla bla. Und sie so, aber ich habe doch gerade die Wahrheit gesagt. Hm. Ja, nein.
Ja, ja. Das war gut.
Und ich fand es auch gut, dass da Bill Dexter dann reinkam, ne? Mit seiner Aussage, sie oder er oder mehrere Frauen können auch sein, heiße Frauen, die sich gegenseitig solche Dinge schreiben. Ich mir dachte, ja, kommt bei dir gut.
Sehr gut. Aber mit Dexter habe ich ja in der nächsten Szene zu diesem Handlungsstrang ja noch ein Zitat, das dir wahrscheinlich besonders gut gefällt. Aber dazwischen sind wir noch mal schnell bei bürokratischer Inkompetenz. Tom versucht weiterhin sein Glück bei Nadja und entschließt sich, sie mit der stärksten Waffe an sich zu binden, die er besitzt. Bürokratische Inkompetenz.
Ich finde es ja gut, ne? Erstmal verliert er ja seinen britischen Akzent, ne? Und erklärt, dass das ja daran lag, weil er verschnupft war.
Genau.
Und Ärztin, wie sie ist, versucht sie natürlich seine Lymphknoten zu untersuchen und meint dann ja nur so, sie haben verdammt viel Feuchtigkeitscreme. Hm. Ist das Glitzer?
Ist das Glitter?
Ah, ist okay.
Genau. Ich fand es ja auch toll, ne, dass Tom dann anbietet, selbst auch ein paar Impfungen zu verabreichen. Sie ja nur fragt, ja. Sind Sie Arzt? Nein. Ah, ich dachte, da kommt jetzt noch was.
Ja. Einfach nur nein?
Ja. Okay. Ja, war eine kurze Szene. Ja, ich glaube, da haben wir auch so alles Erwähnenswerte schon mit besprochen. Deswegen kommen wir zurück zur Anhörung, denn jetzt geht es um doppelte Standards. Beim Medienrummel wird nun Donna angehört. Bill Dexter stellt sich als Fan ihrer Schreibkunst heraus, während Jam seinen Trumpf aus dem Ärmel zieht. Eine außenstehende Quelle hat noch mehr Tweets von Donna zugespielt. Ein Drama deutet sich an.
Also ich fand ja schon mal die Erklärung toll. Ich bin ein Riesenfan ihrer Texte. Ja. Und Donna nur so, okay. Und wo Lesti dann erklärt, ja, wir arbeiten hier mit unverhältnismäßigen Dingen, ne? Hm. Von wegen, mit zweierlei Maß.
Genau.
Ne, wo dann hier gegen Bill Dexter läuft gerade eine Anzeige. Gegen, warte mal, wie war das?
Zwei Frauen.
Anzeige, ne?
Zwei Frauen zwei verklagen Frauen ihn gerade wegen sexueller Belästigung, ja.
Genau, und eine der Frauen ist die Richterin von dem Gerichtsverfahren seiner ersten Frau.
Genau, ne?
Das und dann die Verteidigung. Genau. Aber sie hat mir sexy Dinge gesagt. Ja. Sie hat doch nur zitiert, was sie geschrieben genau. hat.
Ja. Aber dieses, wirklich so dieses Unverständnis von Dexter, ja, so, was ist hier falsch? Ne? Als wenn er wirklich jegliches Recht hatte, so zu handeln. Das ist einfach nur immer wieder verblüffend anzusehen.
Ja. Und wirklich dieser Blick so, ja, hat sie, genau, hat sie vorgelesen.
Absolut, ja.
Und dann diese Erklärung, woher denn die geheime,
die Tweets von Donna noch kamen, ja. Hm.
Ja, und Donna dann sich umdreht so, verdammt, Typhoon. Nee. Und ich mir denke, Gott, was ist Typhoon für ein Name?
Das war ja Jam, ne? Wir haben den gleichen Friseur, ne? Und dann dreht sie sich nun zu Typhoon. Was hatte er gesagt? Irgendwie, sie ist nicht zu seinem Brunch gekommen.
Das war doch irgendwie
ein Great Gatsby Brunch, genau.
Ja.
Wir sind bei Themenbrunches angekommen. Okay. Eine Bibliothek? Da Ron sich noch immer sträubt, einen Einblick in sein Vermögen zu geben, zieht Ben noch einmal die Daumenschrauben an. Es könnte vom Staat ja gegebenenfalls eine Bibliothek oder sowas gebaut werden. Er ringt sich schließlich dazu durch, eine ungefähre Summe mit dem Anwalt zu teilen. Dieser ist aber durchaus überrascht über die offensichtlich immense Größe von Rons Vermögen. Ihm zufolge müssten Rons Kinder keinen Tag in ihrem Leben arbeiten. Als Trevor, der Anwalt, schließlich vorschlägt, Fonds und Anlagen zu erwähnen, reicht es Ron und er bittet ihn schließlich nur sein Als der Anwalt schließlich vorschlägt, Fonds und Anlagen zu erstellen, reicht es Ron und bittet ihn schließlich sein ursprüngliches Testament zu beglaubigen. Also da kommt dann der Zettel mit den Symbolen, etc. Ja. Dann wieder zur Sprache.
Ja, fand ich auch gut. Aha. Was sind das für Symbolen? Es war schon richtig, dass ich mich von ihnen nicht eingeschüchtert.
Ja, aber dieses blöde Grinsen dazu von Ron, oder?
Ja, mein Gefühl war richtig, mich nicht einschüchtern zu lassen von ihnen.
Ja, ja.
Nicht eingeschüchtert zu fühlen von ihnen, ja.
Und das Geilste ist halt einfach, dass es null Sinn macht. Dass es halt einfach null Sinn macht an der Stelle. So, warum hat er gedacht, sich von ihnen einschüchtern lassen zu müssen? So, hä? Das ist einfach so eine weirde Storyline und mir gefällt es hier richtig gut.
Naja, weil bestimmt, vielleicht war Ron ja so, okay, sein Auftreten war in Ordnung, so wie ich mir einen Kerl vorstelle. Hm. Ne?
Humorlos.
Ja, ja. Aber das Geile ist ja auch so von wegen, wir müssen Fonds gründen, wir müssen Steueroasen finden, etc. Ja. Was hat der denn für Geld? Also ich sag mal, es kann ja keine Million sein, ne? Wenn die Kinder nie wieder arbeiten müssen in ihr Leben.
Müsste es sogar eigentlich mehr sein, oder?
Ja, mehr als eine Million.
Deutlich sogar, ne?
Deutlich, ja.
Halt auch die Reaktion vom Anwalt und auch Ben dann später, die sprechen ja schon eine deutliche Sprache. Was mich halt nur an der Stelle wundert ist, es müsste in der vierten Staffel auch wieder gewesen sein, mitten im Wahlkampf für Leslie. Da ging es doch mal darum, diese weißen Vans zu mieten. Mhm. Und da hat dann Ron doch mit diesem Van-Vermieter versucht, einen Deal auszuhandeln, ihm das Doppelte zu zahlen, wie Bobby Newport gezahlt hätte. Und da waren wir irgendwo bei, was waren es, 50.000 US-Dollar oder so? Und da hatte er meines Erachtens nach erwähnt, dass es alles ist, was er auftreiben kann. Also es ist nicht besonders konsistent, ja, der Witz mit seinem unfassbaren Vermögen. Hm?
Er hat vielleicht sein vieles, vieles Vermögen ja halt in Geld, andere Schmuckstücke, die, ne, also du kannst ja nicht einfach so schnell so viel Gold loswerden. Vielleicht ist das das Papiergeld, was er hat. 50.000 im Papier, weißt du? Das, was er halt schnell kriegt. Ja. Alles andere hätte er erstmal veräußern müssen.
Also, ich will es Parks and Rec jetzt nicht irgendwie vorwerfen. Ja, ja. Und ich erwarte von der Comedy-Serie, die sie nach wie vor ist, jetzt auch nicht, dass so ein hoher Wert auf Kontinuitätswahrung gelegt wird. Ja, also, es ist schon in Ordnung. Für mich reicht der Witz völlig aus an der Stelle. Ich fand es ja auch noch toll, dass Ronan noch irgendwie gefragt wurde, ob er Witze macht, ne, bei der Angabe seines ungefähren Vermögens. Und er sagt, Witze sind auch nur ein anderes Wort für Lügen und ich lüge nicht, Sir.
Ja, das haben wir schon mal festgestellt. Ja. Er lügt nicht.
Und da muss man auch sagen, das ist noch weniger konsistent als seine Angaben zum Vermögen, denn Witze hat Ron in der Vergangenheit durchaus gemacht. Ich erinnere da nur an eine Szene im Konferenzraum, als er diesen wortwörtlichen Witz erwähnt hat. Und zwar, ich habe einen guten Joke für euch. Und zwar, die Regierung arbeitet effizient und legt die Steuergelder nur sorgsam an.
Ja. Und auch andere Dinge, wo er sich drüber sich selbst gegrinst hat.
Absolut.
Deswegen.
Okay.
Aber er hat noch nie gelogen, ne?
Ich glaube, das können wir definitiv bestätigen, ja. Na gut. Okay, kommen wir zum Durchstoß. Donnas Tweets werden verlesen und in allen beschwert sie sich fortwährend über Leslie. Für die ist das die ultimative Demütigung vor Publikum. Donna rechtfertigt sich damit, dass sie auf Twitter nur Dampf ablässt. Leslie ist enttäuscht und verunsichert. Sie spricht später mit Chris darüber und gemeinsam finden sie heraus, dass Donna über Twitter durchaus auch positiv über Leslie spricht und die Anhörung gezielt nur die schlechten bzw. die negativen Tweets herausgesucht hat. Chris ermutigt Leslie mit seiner gewohnt positiven Art, der Sache mutig entgegenzutreten.
Ja, wobei am Anfang war es ja Bitch-Boss, nee, Boss-Bitch.
Bitch-Boss war das Negative und Boss-Bitch war das Positive.
Ja, ich dachte, Bitch-Boss war... das Positive und Boss Bitch das Negative.
Macht's egal, einen Unterschied? Jedenfalls
fand ich gut, dass sie das da einfach nur so umgedreht haben.
Ja.
Und es Sinn machte, ja.
Ja, ja. Also ich finde das interessant, dass man es wirklich so, oder beziehungsweise ich finde es interessant, wie man Donna hier auch charakterisiert, ne? Also über den Verlauf der Episode, sie macht den Fehler und wird dann eben damit auch konfrontiert, und mir gefällt es gut, dass sie halt nicht sich ausschließlich entschuldigt und einen Fehler eingesteht, sondern dass sie halt auch für sich selbst eintritt, ja, und dass sie ihre Position auch vertritt. Dass sie halt auch erklärt, so, du, ich bin Privatperson, Twitter nutze ich, um Dampf abzulassen, das kannst du mir nicht wegnehmen. Jetzt haben wir drüber gesprochen und wir können es einordnen, ja, aber es wird nach wie vor vorkommen. Ja, und das finde ich schon ziemlich cool, dass man sie dann nicht einfach so ein 100% Rückzieher von ihrem Verhalten machen lässt. Das, ja. Das finde ich schön, dass man sie auch mal ein bisschen mehr charakterisiert wieder. Das ist zuletzt echt ein bisschen zu kurz gekommen.
Na gut, man dachte, man ist halt größtenteils fertig mit ihr, ne? So in der Richtung.
Ja. In der Anhörung sagt die sie ja schon, ne, als die Tweets verlesen werden und Leslie sich so etwas besorgt geäußert hat, das sind niemand anderes, um den ich mir Sorgen mache. Es geht ja eher schon um dich. Ich hab's nicht kommen sehen. Wie ging's denn dir damit? Was hast du da erwartet?
Ich hatte erwartet, dass es halt wirklich explizite erotische Tweets sind, ne? Mhm. Die sich dann halt auch darüber drehen, was Leslie vielleicht falsch gemacht hat, ne? Mhm. Oder ich hatte auch kurzzeitig gedacht, dass die nur teilweise die Tweets zeigen, ne? Im Sinne von, oh nein, Leslie hat das und das vermasselt. Mhm. Und man lässt weg, aber Gott sei Dank konnte sie das Ganze so und so umdrehen und hat daraus einen Erfolg gemacht. Ne? Und
dass man sie sich dann ganz offensichtlich quasi manipuliert. Ja,
ja. Hm. Und dass man halt dann das Ganze dann damit immer belegen konnte. Ne? So von wegen, nein, sie hat das dann noch weitergeschrieben und zeigt dann auf, dass Leslie das und das alles gemacht hat. Aber das, dass sie halt da so Dampf ablässt und halt so Negativdinge schreibt, nö, das hatte ich jetzt nicht gedacht.
Ich meine, es ist ein mutiger Handlungsstrang, ja? Weil man hätte es sich jetzt auch einfach machen können und hätte genau das oder diesen Arc so erzählt, wie du es gerade gesagt hast, ja. So, das ist halt einfach eine Joke, das ist so ein Joke-Arc und das ist eine ganze Farce und es ist so offensichtlich, dass sich quasi alle Normaldenkenden darüber aufregen, aber die große Allgemeinheit das gar nicht mal checkt, dass die Tweets manipuliert sind. Dass man da so einen Konflikt innerhalb des Teams aufmacht und dass da wirklich Donna wirklich sowas Negatives geschrieben hat, das ist eine mutige Entscheidung, ja? Und auch eine gute und eine kluge, um dann halt auch mal ein paar andere Charaktere wieder etwas mehr in das Rampenlicht zu rücken. Das ist wirklich schlau gewählt, finde ich. Ja. Mhm. Okay, Tobi, magst du Tamales?
Nein.
Ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber Nadja hat ihren Kochpunkt erreicht und verlässt frustriert das Parks Department, nachdem Tom ihr nach stundenlanger Verzögerung eröffnet, dass der beantragte Park bereits vergeben ist. Und unter anderem bietet er ja auch oder richtet er ja schon so eine kleine Hobbyküche im Parks Department auf und bietet Nadja an, quasi mit ihm gemeinsam Tamales herzustellen.
Na, das war aber noch vorher, ne? Jetzt ist ja schon mittlerweile, dass sie jetzt alles ausgefüllt hat.
Ja, genau, das war ja so eine kleine Komposition von Szenen. Genau, richtig.
Ja. Mhm. Jetzt sagt sie ja schon hier, ich musste ja ausfüllen, den Flughanger irgendwie zu bestellen oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum in Parks, in Departments da so ein Formular rumliegt.
Gute Frage, ja.
Ja, und wo sie dann so beide von wegen... ja, ich wusste nicht, was ich bei Fluggesellschaft eingetragen sollte, weil ich es ja keine habe. Mhm. Habe ich mir einfach eine ausgedacht. Und dann sagt sie ja irgendwie, dass
Blue Ivy Airlines oder so, ja, ja.
Ja, ja. Mhm. Oh, sie ist die richtige, Tom, dann so im Head-Off. Mhm. Das fand ich geil.
Ja, er hat es mit Jay-Z. Ne? Das ist ja, zumindest das ist konsistent, ja.
Ja. Ja. Ja, aber dann war er schon weg.
Genau. Genau, damit endet diese Szene und dann kommen wir zu Ron zurück. Wer kauft denn schon seine Holzmöbel? Nachdem Ron den Anwaltstermin vorzeitig verlassen hat, denkt Ben, den Grund für Rons Verhalten erkannt zu haben. Wie sich herausstellt, ist es aber nicht die Realisation der eigenen Sterblichkeit. Ron hat Angst, dass seine Kinder nicht den Wert des Geldes zu schätzen wissen und sich mit dem großen Erbe nur auf ihren Treuhandfonds ausruhen würden. Daher beabsichtigt er eigentlich nur für seine eigene Beerdigung zu zahlen und seinen Kindern $50 für ein Steak zu hinterlassen. Doch Ben kann diesen Gedanken nicht nachvollziehen. Seinen Kindern ein Sicherheitsnetz zu hinterlassen, sollte doch wichtiger sein, als ihnen eine Lektion erteilen zu wollen. Daraufhin kommt Ron dann doch ins Grübeln.
Ich finde ja sogar, da brechen sie ja mit ihrer Kontinuität. Ron macht einen Witz.
Ja, genau. Aber er sagt ja auch, es ist nicht für ihn. Ben weist ihn ja sogar noch drauf hin. Genau, ja. War das ein Witz? So, ja, aber er ist nicht meins.
Ja, also ich finde das, die Idee dahinter, ja klar, es sind ja seine Kinder im Endeffekt. Nicht wirklich, ne?
Ja, aber er hat ja noch ein drittes, ne? Oder beziehungsweise es kommt ja, ist ja eins unterwegs, ne?
Ja, ja. Aber wenn man mal überlegt, die Kinder haben nichts dafür getan, kriegen sonst so wie viel Millionen und dann macht euch ein schönes Leben, ne? Und du denkst ja so, was soll denn das? Ich meine, ja, du bist tot, aber du weißt, was ich meine.
Es ist eine, es ist ein valider Gedanke, sagen wir es mal so, ja. Deswegen, die Kompromisslösung macht ja durchaus Sinn. Aber ich kann beide Seiten total verstehen, ne? Also, ich sag mal, wenn ich es jetzt mal auf mich selbst beziehe, bei mir wird es auch überwiegend zu wissen, ja, dass genug da ist, damit das Kind keine Sorgen hat oder beziehungsweise keine größeren Sorgen haben muss, zumindest was das Finanzielle angeht. Na klar, macht man sich dann auch Sorgen, ob sie sich dann noch drauf ausruhen würden. Die andere Frage ist aber auch, wie alt ist das Kind zu dem Zeitpunkt denn überhaupt? Ja, weil da krankt so ein bisschen die Logik dahinter, weil so wie Ron es darstellt, würde er ja planen, dass er in 5 bis 10 Jahren abtritt und dann die Kinder, keine Ahnung, 10 bis 15 Jahre alt sind. Dann kann man sich darüber schon mal Gedanken machen, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Erbe dann tatsächlich dann ausgezahlt würde, kannst du ja davon ausgehen, dass die Kinder wahrscheinlich so 30, 40 oder noch älter sind. Ja, also da krankt die Logik so ein bisschen. Das geht nicht ganz auf. Ja.
Na gut, bei seinem Essverhalten weißt du auch nicht, ob es nicht wirklich die nächsten 5, 6 Jahre ist.
Naja, aber jetzt mal so, ein Arzt hat sich das angeguckt der hat erst den, glaube ich, niedrigsten Cholesterinspiegel, den er je gesehen hat. Also, weiß nicht, ob das so zutrifft.
Ist auch wieder richtig. Aber er wird ja auch sehr wahrscheinlich umgebracht.
Genau. Da kannst du nie wissen, wann es soweit ist. Mir hat aber Bens sarkastische Abschlussbemerkung da sehr gut gefallen. Und zwar, Ron, mach doch einfach, was du willst. Ja. Hinterlass einfach alles dem Wildschwein, das sich irgendwann aufspießt. Ja. Wie dann Ron so grübeln, dann noch hinterher murmelt. Ich würde doch niemals gegen ein Wildschwein verlieren.
Ja. Aber ich fand's gut, diese Ansatz, ein Sicherheitsnetz.
Total, ne?
Ja.
Du musst doch nicht alles einer oder zwei Personen vermachen. Man kann ja diversifizieren, wie man so schön sagt. Ja. Okay. Dann kommen wir zur Versöhnung. Donna und Leslie versöhnen sich, obwohl sie sich nie wirklich gezofft haben. Mir fiel noch kein besseres Wort ein. Leslie akzeptiert, dass Donna online ihren Frust ablädt, wenn Leslie mal wieder überdreht. Donna entschuldigt sich für den Zirkus, der daraus entstanden ist. Ein übertriebenes Geschenk später ist ein neuer Hashtag geboren. Na, kannst du dich noch entsinnen, welcher?
Ja, ja, Hashtag Boss.
Psycho-Boss, nee. Ne?
Ja, Psycho-Boss.
Ja. Was war denn das Geschenk nochmal, ne?
Alle Lippenstifte, die du magst, ne?
Genau, irgendwas sowas, ne? Und sie müssen sich und Kalender, ne, damit sie absprechen können, wann welcher getragen wird.
Ja, natürlich.
Ganz wichtig. Ja, viel mehr habe ich da jetzt auch nicht dahinter.
Ja, nee, ich sehe gerade nur die nächste Szene, die für dich viel besser wieder.
5% habe ich diese Szene betitelt, denn Ron entscheidet sich, seinen Kindern ganze, sage und schreibe, 5% seines Vermögens zu vermachen. Ben hält das zu Beginn noch für einen Witz, bis er erkennt, dass 5% scheinbar mehr sind, als er in seinem restlichen Leben je verdienen könnte. Hinzu kommt, dass er und Leslie als zweite Option für die Patenschaft von Rons Kindern ausgewählt wurden. Zweite Option, wohlgemerkt.
Ich fand doch gut, dass sie dann anfangen, den Witz machen, ne? Ben so, das sind 5%? Ist das ein Scherz? Mhm. Und der Anwalt, nein, das ist kein Scherz. Aber auch wenn, sie würden es nicht bemerken. Mhm. Schöner Seitenkick.
Ja. Ich fand halt auch diese Anspielung so gut, ne? Wie Ron dann anfängt, dann auch über die Patenschaft, ne, der Kinder zu sprechen, sollte ihnen was zustoßen und Ben sich dann schon, sich und Leslie dann schon als die erwähnten Personen wähnt, aber Ron dann eigentlich nur den über 90 Jahre alten Haupt- oder Chefkellner aus seinem Lieblingssteakhouse dann nennt. Das war auch cool. Ja. Und hat auch wieder super konsistent für Ron, ja. Also ich habe den Maitre D, ja, vom Steakhouse, ja, aber der ist schon über 90, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie dazu in der Lage sind, ist relativ gering, deswegen du und Leslie wären die zweite Option. Ja.
Also, ne, also dieses Paar 90 und der Typ arbeitet immer noch. Ne?
Das ist doch eigentlich die Hauptfrage, oder?
Und der ist ja nicht mal Hauptkellner oder so, Assistenzkellner oder sowas raus, ne? Mhm.
Ich dachte, Maitre D ist der Chefkellner, aber bin ich mir auch nicht so sicher. Chefkellner,
ja. Dann habe ich es vielleicht auch falsch verstanden. Hm. Aber die Frage ist dann, wenn er immer noch arbeitet, kann der nicht so gut mit Geld umgehen?
Wahrscheinlich nicht, ja. Oder er lebt für diese Berufung. Das kann ja auch sein, ne?
Das kann möglich sein.
Den Leuten das Essen zu bringen, das scheint wirklich eine Verbindung auf Ewigkeit zu sein. Aber gut. Okay, kommen wir zur letzten Szene. Panisches Kerleverhalten. Tom stalkt Nadja bis nach Indianapolis. Ja, ich weiß, das ist eine Schlussfolgerung, ich erkläre gleich warum. Gemeinsam mit April möchte er die Dinge mit Nadja gerade rücken und er hofft sich so noch eine Chance bei ihr. April lässt das auch natürlich auffliegen und trotz allem bekommt Tom dann doch noch sein Date. So, warum schlussfolgere ich, dass sie nach Indianapolis gefahren sind?
Weil sie ja gesagt hat, dass sie zurück ist nach Indianapolis.
Ja, genau. Ja, also sie hat ja gesagt, sie selber wird dieses Event im Park nicht, wird dem nicht beiwohnen. Ne? Und sie fährt danach wieder nach Indianapolis. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie in einem Krankenhaus in Indianapolis arbeitet. Ja, richtig.
Macht Sinn. Und also ich fand es dann ein bisschen seltsam, dass die das so übernommen hat, ne, so von wegen, hey, ich finde dich nett. Es war ein bisschen so, ist nichts drauf, was drauf hingewiesen hat. Nee,
nicht wirklich, ne? Also auch gerade nach dem, was sie da durch hatte, ich denke mal, es wird der gleiche Tag noch gewesen sein im Parks Department. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendein normal denkender Mensch dann sagt, ach ja, komm, mit denen gehe ich doch mal auf ein Date.
Ja.
Ich meine, sie hat ja Wichtiges zu tun, wie man ja sieht. Ne? Also sie ist ja am gleichen Tag noch im Dienst. Das hätte ich der Person, die mir das angetan hätte, schon sehr übel genommen. Ja? Das bisschen freie Zeit, was ich habe, dann noch im Dienst für Ärzte ohne Grenzen dann noch aufzuopfern, nur um dann praktisch den halben Tag verarscht zu werden. Da hätte ich echt ein Problem mit.
Na gut, aber du musst ja noch mal sehen, ne? Die schiebt so viele Stundenschichten und so. Hm. Vielleicht lernt die auch jetzt nicht auf Anhieb so nette Kerle kennen, ne?
Ja, aber definiere mal nett. Also das, was Tom heute gemacht hat, war jetzt in dem Moment nicht besonders nett. Aber ja, wer weiß.
Na doch, er wollte ja mehr Zeit mit ihr verbringen. Also hat er das verhindert, ne?
Ja, schon
ein bisschen. Aber ja.
Naja. Was war die Aussage? du bist da eh in 3 Wochen oder sowas, ist sie dann im Einsatz im Krisengebiet. Tom ist positiv verrückt, das heißt, er weiß auch, dass sie nicht in seiner Liga ist. Und was hat sie zu verlieren? Also, ja, okay. Na gut, ja, ja. Wenn das dein Anspruch ist, dann mach halt, ne?
Naja, aber gut, warum nicht, ne? Er ist irgendwie süß.
Ja, gut. Dann nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, ne? Ja. Gut, und damit ist die Episode auch schon wieder vorbei. War sehr kurzweilig, wie ich mal anfügen möchte.
Ja.
Ich habe auch nur ein einziges Trivia, beziehungsweise ein Nope's Note, und zwar im Handlungsstrang Leslie und Donna nutzt Donna zum relativ zu Beginn ein Werbegeschenk, das sie als Nackenmassagegerät bezeichnet. Aber ein geschulter Blick sollte relativ klar machen, dass es sich hierbei selbstverständlich um ein Sextoy handelt. Ja.
Ein Massagegerät.
Genau. Na? Mag ein Massagegerät sein, aber sehr wahrscheinlich nicht für den Nacken. Bestimmt. Gut.
Das kann gut möglich sein.
Sehr wahrscheinlich. Okay. Gifts, Partys und Jobs, Tobi. Dann lass uns doch mal aufzählen.
Also Gifts, logisch, so viel wie möglich eigentlich in der Folge. Mhm. Die kriegen ja immer irgendwas jetzt geschenkt mit
Abwahl. Ja, schenkt man ganz schön viel, ne?
Jobs, da würde ich dann mal sagen, dass Tom zum ersten Mal seinen gemacht hat.
Hat er? Hat er wirklich?
Ja, doch,
zum Ende ja. Zum Ende ja, stimmt, ja.
Hat sie ja bekommen. Hm. Partys. Könnte man dann nur das nehmen, was Tom da kurzzeitig gemacht hat mit seinen DJ Roomba und der Kiris.
Ich hätte bei Jobs auch gesagt, es geht um Leslies Job, ne, bei der Anhörung. Mhm. Also könnte man wahrscheinlich auch so machen.
Ja.
Ja. Okay.
Ja, gut. Das war's. Ja.
Dann haben wir eigentlich mit mehr oder weniger um die Ecke denken, alles 3 ist wieder. Dann würde mich jetzt noch interessieren, wer dein MVP in dieser Episode ist.
Also meiner ist diesmal Ron.
Ron, mhm.
Ja.
Warum?
Einfach nur wegen seinen weltmännischen Gehabe.
Weltmännisches Gehabe.
Von wegen so standhaft und ich stehe über euch und ich habe Geld ohne Ende.
Okay.
Ja, fand ich gut.
Okay, gut. Ich tue mich mit MVP in dieser Episode ein bisschen schwer, weil ich irgendwie so finde, so richtig sticht für mich jetzt keiner wirklich hier raus. Ich würde mich auf den Anwalt Trevor eigentlich festlegen, weil ich seine sehr trockene und abweisende Art einem sehr cocky auftretenden Ben gegenüber wirklich sehr genossen habe. Auch wenn er wirklich nicht viel zu tun hatte in der Folge und noch weniger gesehen war oder zu sehen war, aber das hat mir noch gut genug gefallen und ich würde einfach mal so ein bisschen aus meinem Muster ausbrechen und vielleicht mal so einem kleinen Nebencharakter den Titel verleihen. Ich denke, Trevor hat sich das verdient.
Gut für Trevor,
genau. Wobei, war ein enges Rennen halt auch mit Nadja, aber da lasse ich dann einfach den mir etwas besser gefallenen Handlungsstrang lasse ich da gewinnen als den mit Tom und ihr. Mhm.
Yep. Na gut, kommen wir mal zur Bewertung, ne?
Genau. IMDb ist bei 7,7 von 10. Das macht umgerechnet hochgerechnet 4 von 5 für diese Episode. Wie siehst denn du das, Tobi?
Also ich bin bei 3,5.
Okay.
Also ich fand es sicherlich, du fandst jetzt ein paar Parts da nicht so toll. Ich fand jetzt die Handlungsstränge gut. Ne? ehrlich gesagt, den um das Twitter-Gate hätte ich jetzt nicht gebraucht. Hm. Die anderen fand ich gut. Sind auch lustig, ne? Aber ich sag mal so, der Hauptstrang war jetzt so, ja, okay. Hat was gebracht, ne? Also Leslie und Donna sind nochmal enger zusammengewachsen und haben sich ihre Beziehung sozusagen klar gemacht, mhm, ne? Und auch ihre Freundschaft. Ja, weiß nicht, fand ich jetzt nicht so toll, den, ja, Port.
Okay.
Und bei dir?
Ja, also ich habe es ja schon mal anklingen lassen. Ich hätte wirklich auf den Part mit Tom und April verzichten können. Aus so vielen Gründen. Ja, also ich habe halt einfach meine Schwierigkeit mit so dem Verhalten von Tom. Ja, das mag jetzt für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar sein und vielleicht auch wieder maßlos übertrieben wirken. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber so dieses Argument, mir ist Zeit sehr wichtig, ja, Zeit nicht zu verschwenden und vor allen Dingen nicht meine Zeit zu verschwenden. Und am Ende des Tages hat er Nadja praktisch ihrer Zeit beraubt, ja, und das vorsätzlich für, ja, seinen eigenen Vorteil, obwohl sie, ja, eigentlich ein hehres Ziel verfolgt hat. Und das muss ich sagen, das kommt mir ja viel zu unproblematisch weg. Auch wenn er, sag mal so, etwas geläutert wirkt, gerade im Vergleich zu seinen sehr, ich sag mal, ja, obszönen vergangenen Verhaltensweisen. Ja, ich weiß nicht, ob es den Handlungsstrang ein bisschen jetzt wirklich gebraucht hätte. Zumal halt auch April nicht besonders gut wegkommt, weil es wirkt einfach so, als hätte man keine bessere Idee gehabt, wie man sie in der Folge verwenden kann. Deswegen schmeißen wir sie mal damit rein und lassen sie wieder so diese sensationsgeile, ja, neugierige Person spielen. Hm. Okay, ist, kann man machen. Der Haupthandlungsstrang, muss ich auch sagen, ja, hat mir jetzt nicht so super gefallen. Ich kann wertschätzen, dass man so nicht den offensichtlichen Werdegang gefolgt ist, so dieses klassische Trope dann, was Parks and Rec des Häufigeren schon aufgestellt hat und genutzt hat, dann folgt, sondern dass man hier wirklich das als Chance nutzt, Donna mal endlich richtig zu charakterisieren. Das ist ja bisher noch nicht wirklich passiert. Es waren so Andeutungen und man konnte so viele Schlussfolgern. Aber jetzt erfährt man mal so ein bisschen was über sie, ne? Und sie steht halt auch ein bisschen mehr im Fokus. Vor allem, wie sie tickt, erfährt man. Das fand ich schon ganz gut und natürlich für den Humor war dann eben der Ron- und Ben-Handlungsstrang in dieser Folge ganz klar da. Deswegen, so mit diesen Abzügen bin ich dann halt auch bei 3,5. Ja.
Ja. Na, dann sind wir uns ja einig.
Ja, ziemlich. Wir sind aus unterschiedlichen Positionen auf der gleichen Ebene angekommen. Ja. Ja. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Episode, Tobi. Haben wir es wieder mal geschafft? Ja. Son of a bitch, wir haben es wieder mal geschafft. Hammer's. Können wir mal gucken, was haben wir die nächste Folge, Folge 6. Können wir schauen, was da jetzt auf dem Programm steht. Lass mich mal schauen. Parks and Rec Episoden. Die nächste Folge ist die Rollstuhl-Geburtstagsparty. Nicht die Rollstuhl, die Rollschuh-Geburtstagsparty oder auch Filibuster. Also auch wieder ein sehr starker Unterschied in der Folgenbezeichnung. Und danach haben wir ja schon das große erste Finale mit der Folge Abwahl oder Recall Vote. Ja, das heißt, da wird es dann sehr wahrscheinlich schon um Leslies Zukunft gehen. Okay.
Ja.
Gut, dann werde ich mir die Folge jetzt auch gleich angucken. Ich denke mal wie du, oder? Und dann freue ich mich darauf. Nee, heute nicht? Okay, gut.
Nein, heute nicht.
Fährst du gleich ins Bett quasi?
Ja, ich bin durch.
Das klingt vernünftig. Dann guck dir die Folge jetzt eben nicht an. Bäh.
Halt nicht.
Dann eben nicht, ja. Dann freue ich mich trotzdem, mit dir nächste Woche über diese Folge sprechen zu können. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hört uns auch nächste Woche wieder zu, so wie ihr es bei dieser Folge in dieser Woche getan habt. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit dem Podcast, auch mit unserer dann 90. Folge, mit unserer 91. Folge, denn ihr hört ja gerade die 90. Folge. Warum mache ich mir das eigentlich immer so kompliziert, genau, abzumoderieren? Ich weiß es auch nicht. Ist lustig in meinem Kopf. Ne? Kann ich empfehlen, da mal reinzugucken. ja, gut. Brechen wir das einfach ab. Ich wünsche euch einen ruhigen Tag, ruhigen Abend, ruhigen Morgen, was auch immer, was auch immer quasi gerade für eine Zeit ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Tobi, ich wünsche dir eine ruhige Arbeitswoche.
Und ich dir auch.
Dann hören wir uns am Sonntag.
Und, adieu, ja, allesamt.
Macht's gut. Tschüss.